Ich heiße euch alle herzlich willkommen und wünsche auch von meiner Seite gesegnete Ostern euch allen hier und auch draußen an den Bildschirmen. Wir haben in den Texten, die wir gesungen haben, schon die Kernaussagen des Osterfestes vor uns gehabt und auch ausgesprochen, aber das Ganze fußt ja nicht in Liedschreibern oder Liedtextern, sondern die Botschaft von Ostern stammt aus der Bibel. Und wenn wir Lieder singen, dann kommen die Texte aus der Bibel. Und jetzt wollen wir schauen, was die Bibel zur Auferstehung sagt. Und ich lade euch ein, dass ihr aufsteht zur Textlesung zu der heutigen Osterpredigt. 1. Korinther, Kapitel 15, ab Vers 20. 1. Korinther 15, Vers 20 bis 28. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod beseitigt, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass ihm alles unterworfen ist, so ist offenbar, dass derjenige ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allen sei. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Eine Frage, um die, glaube ich, kein Mensch drumherum kommt und die wir uns alle irgendwann schon mal gestellt haben, lautet: Was geschieht eigentlich nach dem Tod? Was passiert, wenn du deine Augen schließt und nicht mehr aufmachst? Es gibt die verschiedensten Theorien, auch draußen in der Welt macht man sich so seine Gedanken. Und einige meinen, und diese Auffassung ist relativ weit verbreitet, wenn man stirbt, dann passiert gar nichts. Man tritt in das Nichts hinein. Es wird gesagt, dass dann einfach der Stecker gezogen wird, Licht geht aus. Aus die Maus, vorbei. Schluss. In meinem engeren Familienkreis, von Seiten der Familie meiner Frau, haben wir mindestens eine Person, die das glaubt. Und in mehrfachen Gesprächen habe ich versucht, sie davon zu überzeugen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Aber nein, wenn ich sterbe, dann die Antwort: Bin ich weg. Stephen Hawking, Physiker, vielen von uns bekannt, inzwischen ja verstorben, im Rollstuhl sitzend seit seiner Jugend an. Ein Wissenschaftler, Astrophysiker, hat in einem Interview gesagt, dass der Himmel ein Märchen sei. Er sagte Folgendes: Ich betrachte das Gehirn als einen Computer, der aufhört zu funktionieren, wenn seine Komponenten versagen. Es gibt keinen Himmel für kaputte Computer oder ein Leben nach dem Tod für sie. Das ist ein Märchen für Leute, die Angst vor der Dunkelheit haben. Und damit war er durch mit dem Thema. Heute Morgen feiern wir Ostern, die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Und diese Auferstehung lehrt das komplette Gegenteil von dem, was wir hier von Stephen Hawking gehört haben. Die Bibel und hier in unserem gelesenen Text der Apostel Paulus ist sich absolut sicher, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Mit ihm glauben dies über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg Millionen, ja wohl Milliarden von Christen. Es gibt ein Leben nach dem Tod und dieses Leben beruht auf der Auferstehung Jesu von den Toten. Das Leben nach dem Tod kann nur da sein, weil Christus den Tod besiegt hat und das Grab verlassen hat. Seine Auferstehung hat etwas mit deiner Zukunft zu tun. Seine Auferstehung sichert unsere persönliche Zukunft und Hoffnung. In seinem ersten Brief an die Korinther schreibt der Apostel Paulus über diese Auferstehung Jesu. Das, was wir gelesen haben, ist ein kurzer Ausschnitt davon, aber drumherum sagt er noch einiges mehr. Aber was wir aus dem Text erkennen können, ist Folgendes. Erstens, die Auferstehung Jesu ist gewiss. Zweitens, sie sichert deine Zukunft. Und drittens, sie weckt Sehnsucht nach seiner Rückkehr. Erstens, die Auferstehung Jesu ist gewiss. Paulus geht davon aus, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Er besteht förmlich darauf, dass es so ist. Zuvor hat er ausführlich erörtert, welche Folgen es hätte, wenn Jesus im Grab geblieben wäre. Ab Vers 13 bis 19 sagt er, dann wäre unsere Verkündigung, also die Predigt, und auch unser Glaube vergeblich. Er sagt, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wären wir, und ich vermute die meisten von uns hier, Lügner. Wir würden etwas behaupten, was nicht stimmt. Er sagt, wir wären in unseren Sünden, wir wären verloren. Wir wären die Elendsten unter allen Menschen. Aber dann ruft er hier mit felsenfester Gewissheit aus, Vers 20, nun aber. Wir können auch sagen, tatsächlich aber oder in Wirklichkeit ist Christus aus den Toten auferweckt. Den Beweis dafür hat er in den Versen vorher geliefert. Vers 1 bis 11, dort schreibt er, Christus ist auferstanden am dritten Tag nach den Schriften. Und dann erklärt er, dass Jesus sich ganz vielen gezeigt hat, dem Kephas, den Zwölfen, mehr als 500 Brüdern auf einmal. Und dann sagt er, von denen die meisten noch am Leben sind, als er es schrieb. Mit anderen Worten, wenn du ein Zweifler damals warst, als du hörtest von der Auferstehung, dann mach dich auf den Weg. Es leben noch etliche von denen, denen er sich persönlich gezeigt hat. Es gibt lebendige Zeugen. Jakobus ist er erschienen, hierauf sämtlichen Aposteln und zuletzt auch dem Paulus selbst. Allein diese große Zahl an Zeugen ist Beweis genug für die Tatsache der Auferstehung. Wir glauben fest daran, dass Christus auferstand. Amen. Wir glauben fest daran. Aber diese Auferstehung war ja nicht ein isoliertes Ereignis vor 2000 Jahren und hat die Welt damals aufgeschreckt, sondern was damals geschah, war weit mehr als das in Anführungszeichen lediglich eine Person aus den Toten auferstand. Paulus erklärt, dass die Auferstehung Jesu weitreichende Folgen hat. Er schreibt, Vers 20, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Seine Auferstehung hat ihn zu etwas gemacht. nämlich zum Erstling der Entschlafenen. Ja, was bedeutet das? Wenn im Alten Testament die Israeliten ihre Ernte einholten, brachten sie einen Teil davon zu den Priestern als ein Opfer. Gott hatte es ihnen so aufgetragen: Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, und seine Ernte einbringt, so sollt ihr die Erstlingsgarbe von eurer Ernte zum Priester bringen. Diese Erstlingsfrucht war der erste Teil einer viel größeren, noch kommenden Ernte. Kannst du dir so vorstellen, wenn du draußen hier auf dem Land wohnst, Schleswig-Holstein, so sehe ich das jedes Jahr im Spätsommer, Frühherbst, wenn da also dann die Bauern mit ihren riesigen Mähdreschern rausfahren und die Trecker mit ihren Doppelanhängern Tag und Nacht fahren und die große Ernte einbringen. Stell dir vor, dass einer der Bauern beigeht und mit der Sense und ein Quadratmeter erstmal abmäht und die Frucht, diese Erstlingsfrucht, bevor er mit seiner Mähdreschermaschine rüberfährt, in einem Eimer sammelt und er geht zum örtlichen Pfarrer und sagt: Dieses opfer ich Gott. Und es ist ein Zeichen dafür, dass dies nur der Anfang ist einer viel größeren Ernte. Schleswig-Holsteins Felder sind riesig. Aber hier ist eine kleine Erstlingsfrucht, die ich bringe als Zeichen, dass viel mehr folgt. So ist die Auferstehung Jesu von den Toten. Sie repräsentiert etwas viel Größeres. Wir freuen uns heute Morgen, dass er das Grab verlassen hat. Halleluja. Aber ich sag euch, die Story ist noch nicht zu Ende. Es kommt noch etwas viel Größeres. Die Ernte wird noch eingeholt. Er ist nur eine Anzahlung, ein Pfand auf das, was noch kommen wird. Es werden noch weitere Auferstehungen kommen, so wie die Erstlingsfrucht eine Anzahlung auf die noch kommende Ernte war, so ist die Auferstehung Jesu eine Verheißung, eine Zusage, eine Sicherheit. Haltet euch fest, es kommt noch viel größer. Die volle Ernte, von der Jesus das erste Zeichen ist, ist die Ernte derer, die in Christus entschlafen sind. Wir sehen hier also, die Auferstehung Jesu ist kein isolierter Vorgang, sondern ein Hinweis auf das, was noch kommen wird. Und wir können mit dem Apostel Paulus sagen: Jetzt aber, nun aber, ist Christus auferstanden. Das ist Fakt. Und daran gibt es nichts zu rütteln. Zweitens, die Auferstehung Jesu sichert auch deine Zukunft. Wenn dem so ist, dass der Tod nicht das letzte Wort ist, sondern es ein Leben nach ihm gibt, stellt sich ja die Frage, wie sieht dieses Leben aus? Und so kann es sein, dass, obwohl wir heute Morgen in der Mehrzahl vermutlich hier davon ausgehen, dass es eine Tatsache ist, dass Jesus auferstanden ist, es doch sein kann, dass du an diesem Ostersonntag im Zweifel bist und dich fragst: Wie kann ich sicher sein, dass diese Anzahlung Jesu, diese Erstlingsfrucht auch mir gilt und ich mit ihm in dieser großen Auferstehungsernte dabei sein werde? Paulus erklärt, wie wir unserer noch vor uns liegenden Auferstehung gewiss sein können. Vers 21 und 22 sind das Herzstück in dieser Frage. Hier stellt uns der Apostel Paulus zwei Personen vor, die jeweils eine Gruppe von Menschen repräsentieren. Die erste Person, sagt er, brachte Tod und Verderben. Vers 21. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam. Der Mensch, den er hier meint, ist Adam. Im Garten Eden sagte Gott zu ihm, dass er nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen soll. Doch Adam tat es dennoch. Er gehorchte nicht, sondern er sündigte. Daraufhin konfrontierte Gott ihn, stellte ihn zur Rede und kündigte an, was jetzt mit ihm geschehen wird. Unter anderem sagte er dies: Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Eine andere Ausdrucksweise für seinen nun bevorstehenden Tod. Den gab es vorher im Paradies nicht. Da gab es kein Sterben. Aber in dem Moment, wo Adam das Gebot Gottes übertrat, kam der Tod in diese Welt. Adam starb in zweierlei Hinsicht. Einmal starb er geistlich gesehen. Dieser Tod trat sofort ein. Er war unmittelbar getrennt von Gott. Er konnte nicht mehr in der Gegenwart Gottes sein, sondern er wurde aus dem Paradies verbannt. Die Gemeinschaft mit seinem Schöpfer war nicht mehr ungestört vorhanden. Das ist der geistliche Tod. Und zum anderen aber auch begann sein leiblicher Tod. Mit diesem Moment begann sein Leib an zu verfallen. Nicht sofort, aber die biologische Uhr, wie wir heute sagen, fing in dem Moment an zu ticken. Tick, tick, tick. Gab es keinen Grund mehr. Bis er wieder zu Staub wurde. Aber Adam war nicht der Einzige, der starb. Denn in unserem Text heißt es weiter, Vers 22, denn gleich wie in Adam alle sterben, mit ihm sterben wir alle. Deswegen tickt auch deine biologische Uhr unaufhaltsam. Von deiner Geburt an, ich will jetzt nicht so pessimistisch sein, geht es nur noch bergab. Einige meinen, es ist dann ab 25, aber genau genommen, ja, die Tage werden gezählt. Wie kommt das? Weil durch einen Menschen der Tod zu allen kam, denn gleich wie in Adam, sagt Paulus, alle sterben. Mit ihm sterben wir alle. Denn er ist unser Repräsentant. Er steht stellvertretend für dich und durch seine Schuld bist auch du unter dem Fluch Gottes. Seine Sünde wurde zu jedem einzelnen Menschen durchgereicht und mit dieser Sünde auch der Tod. Aber dann schreibt Paulus hier von einer zweiten Person. Er stellt sie uns hier vor. Er sagt, Vers 21, denn weil der Tod durch einen Menschen kam, das war Adam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Da ist plötzlich Hoffnung im Angesicht des unausweichlichen Todes. Die Person, die Paulus hier jetzt meint, ist nicht mehr Adam, sondern Jesus. Vers 22b. So werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Alle, die in Christus sind, werden auferstehen, lebendig gemacht. Hier wird uns der zweite Repräsentant vorgestellt. Der eine ist Adam, der Versagte. Der andere ist Jesus, der Siegte. Adam bekam die Verheißung des Lebens, nur wenn er gehorsam wäre. Bei Ungehorsam folgte der Tod. Alle Nachkommen Adams erben den Tod, weil Adam ungehorsam war, und nun sterben wir alle in Adam. Aber jetzt hat Gott einen zweiten Repräsentanten bestimmt, Jesus Christus, der auch als zweiter Adam bekannt ist. Wenn er ungehorsam gewesen wäre, dann wären wir verloren. Doch er war gehorsam, wie Philipper 2 es sagt, er war gehorsam bis zum Tod, ja zum Tode am Kreuz. Dort starb er, dort bezahlte er. Nicht für seine eigene Schuld, sondern für deine und für meine. Denn er selbst hatte keine, für die er hätte bezahlen müssen. Er starb und bezahlte die Strafe für die Sünden derer, die zu ihm gehören. Er starb für die, die in Christus sind. So werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Was heißt das, in Christus zu sein? Das ist die Frage, die du dir vielleicht jetzt stellst. Wie kann ich in Christus sein? Nun, es bedeutet, mit ihm vereint zu sein. So wie jeder Mensch durch seine natürliche Geburt mit Adam eins gemacht wird, wird der Mensch durch seine geistliche Geburt mit Jesus Christus eins gemacht. Das ist die Wiedergeburt, von der die Bibel berichtet. Durch den Glauben an das, was Jesus am Kreuz für dich tat, und durch Buße über deine Sünden und durch das Werk des Heiligen Geistes, der dir diese Reaktion überhaupt erst möglich macht, wirst du zu einem Kind Gottes und mit Christus vereint. Jede Person, auf die dies zutrifft, die in Christus ist, die wird zum ewigen Leben lebendig gemacht. In der Schule haben wir früher gerne Fußball gespielt. In der Pause. Und wenn wir uns formiert haben, dann haben wir als Mannschaften immer einen Captain gewählt. Das macht man so. Und der Captain war unser Repräsentant. Er ging, besonders wenn es auch um Schulsport ging, also um die Schulmannschaft, wenn wir gegen andere Schulen gespielt haben, ging unser Captain zum Schiedsrichter, repräsentierte uns und er verhandelte mit ihm und mit dem anderen Captain, wer den Anstoß hat und wer auf welcher Seite anfängt zu spielen. Auch Spieler können, nicht nur Kapitäne einer Mannschaft können Repräsentanten sein, auch Spieler können Repräsentanten werden von einer Gruppe von Menschen. Wenn einer ein Tor geschossen hat aus unserer Mannschaft, dann hat er das für uns getan. Es war unser Schütze, unser Tor. Spieler können Tore schießen für die Mannschaft, für den Trainer, für die Fans, für die Stadt, manchmal sogar für das Land. Deswegen sagt ein Fan auf dem Sofa vor dem Fernseher, wir haben gewonnen, sagt er. Obwohl er, ich sage es mal, seinen Bierbauch überhaupt nicht bewegt hat. Wir haben gewonnen. Wieso hat er denn gewonnen? Weil sein Repräsentant, der Stürmer, ein Tor geschossen hat. Als David gegen Goliath kämpfte, stand David vor dem Riesen, stimmt's? Nicht die Großmutter irgendwo oder die Tante in Bethlehem oder sonst wo. David stand vor Goliath. Was tat er? Er repräsentierte ganz Israel. Er kämpfte gegen den Riesen. Und würde David verlieren, dann würde ganz Israel verlieren. Gewinnt David, dann siegt ganz Israel. Wir können auch sagen, Israel war in David, als der Kampf stattfand, obwohl sie aktiv gar nicht an der Schlacht beteiligt waren. Auf gleiche Weise repräsentiert Jesus alle, die an ihn glauben. Wenn wir eins mit ihm sind, durch den Glauben, dann sind seine Schlachten auch unsere Schlachten. Dann ist sein Sieg auch unser Sieg. Und dann ist seine Auferstehung auch unsere Auferstehung. So repräsentiert Jesus auch uns. Deswegen sind wir, Galater 2, Vers 20, mit Christus gekreuzigt. Römer 6, Vers 4, mit ihm begraben. Und hier, Vers 22b, werden auch wir in ihm lebendig gemacht werden. Wir haben Anteil an seinem Leben, an seinem Gehorsam, an seinem Tod, aber auch Anteil an seiner Auferstehung. Sein Sieg ist unser Sieg, sein Triumph ist dein Triumph. Halleluja. Gelobt sei Gott. Und drittens, die Auferstehung Jesu weckt Sehnsucht nach seiner Rückkehr. Was Paulus hier jetzt macht, ist, und ich glaube, das ist wichtig, er will nicht einfach ein abstraktes Prinzip uns vermitteln. Das ist hier keine theoretische Abhandlung, kein theologischer Aufsatz über das, was damals geschah und welche Wirkung es hat, sondern es soll, und wenn wir es im Glauben erfassen, es wird auch unser Herz mit einer Sehnsucht erfüllen, dass dieser Auferstandene wiederkommt. Und davon spricht Paulus jetzt. Er redet davon, wann und wie unsere Auferstehung erfolgen wird. Und er sagt, es gibt hier eine festgelegte Abfolge. Vers 23. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling Christus. Danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft. Als erstes also ist Jesus auferstanden. Das ist bereits geschehen und deswegen feiern wir heute Morgen Ostern. Und danach, sagt er, werden die auferstehen, die Jesus angehören, die ihm glauben, die in ihm sind, die wiedergeboren sind. Wann werden sie auferstehen? Wenn sie vor der Wiederkunft Jesu gestorben sind und Jesus dann wiederkommt. Wenn er sichtbar und leiblich auf diese Erde zurückkommt, dann werden alle Leiber der bis dahin verstorbenen Gläubigen auferweckt und mit ihrer Seele wieder vereint werden. Unsere Auferstehungsleiber werden nicht im vollen Umfang exakt so sein wie jetzt. Wir werden uns in unseren Auferstehungsleibern wiedererkennen, so wie die Jünger den Auferstandenen wiedererkannten, stimmt's? Das war ja nicht irgendwie jemand anders. Wir werden uns sehen, wir werden uns erkennen. Aber doch ist unser Auferstehungsleib nicht insofern exakt derselbe, als dass er nicht mehr der Sünde unterworfen ist, nicht mehr dem Tod unterliegt und so wird auch nicht mehr krank sein wird, somit auch keinen Schmerz mehr haben wird und vor allem, er wird auch nicht mehr sterben. Und dann heißt es, nachdem Jesus wiedergekommen ist, Vers 24, danach das Ende. Danach das Ende. Dann kommt das letzte Gericht und die Schaffung des neuen Himmels und der neuen Erde und Jesus wird das Reich, Vers 24, Gott dem Vater übergeben, wenn Jesus jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Jesus hat den Tod am Kreuz besiegt, aber der endgültige Sieg und die vollkommenen Segnungen seines Sieges werden wir am Ende in Empfang nehmen. Dann wird jede Herrschaft, jede Gewalt und jede Macht von ihm beseitigt sein. Dann kommt das Ende, wenn er Gott dem Vater das Reich übergibt, nachdem er alle Autoritäten auf dieser Welt besiegt hat. Dann wird die Gemeinde in die Herrlichkeit geführt und die Welt in Gerechtigkeit gerichtet werden. Lieber Bruder, liebe Schwester, dann ist mit diesem Elend auf dieser Welt auch ein Ende gesetzt. Dann wird die Ungerechtigkeit und der Krieg und die Not und das Leid für immer ein Ende haben. Was wäre, wenn es heute geschehen würde, wenn wir hier rausgehen und die Trompete erklingt und wir die Stimme des Erzengels hören und der Himmel sich plötzlich öffnen würde und Christus wiederkommen würde? Wenn das Ende kommt, wird die Sünde fort sein. Auch die Traurigkeit wird verschwinden. Müdigkeit wird weg sein und der schmerzende Körper und der müde Geist Vergangenheit sein. Wir werden ihm gleich sein und ihn sehen, wie er ist. Dieses Verlangen nach diesem Tag, das will der Apostel Paulus hier in unserem Herzen schaffen. Er möchte, dass wir sagen, Herr, komme bald. Komme bald. Hol die Ernte ein. Du bist vorangegangen. Du bist der Erstling der Entschlafenen. Aber wir sehnen uns danach, dass der Tag kommt, wo wir folgen werden. Wo wir in diese Herrlichkeit eingehen werden. Nun, manchmal werden wir durch Aussagen von brillanten Köpfen entmutigt. Wir hören dann Aussagen von, es gibt kein Leben nach dem Tod. Wir lesen was von Stephen Hawking und denken, naja, er war ja so schlau und vielleicht hat er ja doch recht, wenn er sagt, es gibt kein Leben für einen kaputten Computer, also auch nicht für mein Gehirn. Diese schlauen Menschen haben ja so viele gute Dinge und auch kluge Sachen gesagt. Wir können uns nicht einmal ansatzweise vorstellen, überhaupt ihnen zu widersprechen. Und wenn sie dann auch noch sagen, der Himmel sei ein Märchen für Leute, die Angst vor der Dunkelheit haben, dann wagen wir kaum, etwas dagegen zu setzen. Doch die Tatsache ist, liebe Geschwister, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist und dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Wenn Stephen Hawking etwas anderes sagt, dann behauptet er schlicht etwas Falsches. Aber weil Christus von den Toten auferstanden ist, können wir uns unserer eigenen Auferstehung sicher sein. Seine Auferstehung sichert deine Auferstehung. Wir brauchen uns deswegen vor dem Tod nicht zu fürchten. Wir brauchen uns vor dem Tod nicht zu fürchten. Nimm es mit. Du brauchst dich vor dem Tod nicht zu fürchten. Der Pastor und Theologe Donald Barnhouse, er verlor im Jahr 1944 seine Frau an Krebs. Sie hatten gemeinsam 4 Kinder. Und der Barnhouse war auf dem Weg mit seinen 4 Kindern zur Beerdigung seiner Frau. Und er selbst sollte dort die Predigt halten. Als sie in eine kleine Stadt kam, fuhr vor ihnen ein Lastwagen. Ein großer LKW. Er schrieb, er hatte so einen großen LKW, so einen Truck, noch nie gesehen vorher. Jedenfalls wohl nicht bewusst. Und dieser LKW hielt vor dem Auto von Barnhouse und seinen Kindern an der roten Ampel. Und die Sonne schien in einem Winkel so, dass der Schatten des LKWs auf das daneben befindliche schneebedeckte weiße Feld fiel. Ein riesiger Schatten von der tiefstehenden Sonne des LKWs auf weißem Untergrund des schneebedeckten Feldes. Barnhouse sagte zu seinen Kindern, seht euch den LKW an und schaut euch mal, wie groß der Schatten ist. Und dann stellte er ihnen folgende Frage, wenn ihr überfahren werden müsstet, von was würdet ihr lieber überfahren werden? Vom LKW oder von seinem Schatten? Das jüngste Kind antwortete, lieber vom Schatten, der kann niemandem wehtun. Das stimmt. sagte Barnhouse. Und der Tod ist ein LKW. Aber der Schatten ist alles, was uns Christen jemals berühren wird. Der LKW hat den Herrn Jesus überfahren. Aber über Mama ist nur der Schatten hinweggegangen. Wir brauchen uns vor dem Tod nicht zu fürchten. Es ist nur ein Schatten. Warum? Weil Jesus Christus für uns den wahren Tod erduldet hat. Aber er ist nicht im Grab geblieben, sondern er ist auferstanden und lebt. Und diese Auferstehung hat eine Kette von unaufhaltsamen Ereignissen in Gang gesetzt. Er war nur die Erstlingsfrucht. Es kommen noch viele, viele weitere Auferstehungen seiner Kinder, die in ihm entschlafen. Mit ihm werden wir, wirst du, auferstehen. Und weil er auferstand, kann uns nur der Schatten treffen. Und weil er der Erstling der Auferstandenen ist, wird er ganz sicher bei seinem Kommen seine Kinder auferwecken. Wenn du also ein Kind Gottes bist heute Morgen an diesem Osterfest, dann darfst du dich über diese Gewissheit freuen. Du brauchst den Tod nicht mehr zu fürchten. Aber wenn du noch kein Christ bist, dann lade ich dich von Herzen ein, dass du Gott bittest, dir die neue Geburt zu schenken. Dass du an ihn glaubst und dass du ihm deine Schuld und dein Herz bringst, sodass dieses Osterfest auch zu einem persönlichen Auferstehungsfest für dich wird. Darum wollen wir von Herzen beten. Amen.